Sie hören den Kurier.
Wenn es um Podcasts geht, kennt sich niemand so gut aus wie du. Dann vote beim k.at Podcast Award für deine persönliche Hitlist. Ab sofort auf k.at.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der neue Politik-Talk von Kurier, Krone und Profil, bei dem jeden Sonntag wichtige Persönlichkeiten des Landes interviewt werden. Und der heutige Gast stellt sich jetzt gleich selbst vor.
Mein Name ist Christoph Haselmeier. Ich bin ein goscherter Meinungsforscher, ursprünglich vom Wörthersee, dem man nachsagt, speziell politische Trends zu erkennen.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen beim Club 3. Unser heutiger Gast ist Christoph Haselmeier, Meinungsforscher, Politikexperte vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen auch Johanna Hager vom Kurier.
Danke für die Einladung.
Und Clemens Neuhold vom Profil.
Hallo.
Gemeinsam werden wir versuchen, ein bisschen in die Welt der Meinungsforschung einzutauchen, ein bisschen zu analysieren, was auch aktuell passiert ist. Wir werden uns um das Image der Meinungsforschung kümmern, das ja nicht ganz so gut war. Herr Haselmeier, es ist jetzt in aktuellen Medienberichten die Rede davon, dass Sabine Beinschab, Meinungsforscherin auch und eine der Schlüsselfiguren in der ÖVP-Umfrageaffäre, offenbar doch ausgesagt hat oder aussagewillig ist und offenbar doch die Grundzeugenregelung beantragt hat. Wie geht's Ihnen denn damit, wenn eine Kollegin von Ihnen eigentlich so im Mittelpunkt der Politik steht?
Ja, also in Wirklichkeit ist das natürlich alles kein schönes Bild generell für die Meinungsforschung, aber die ganze Causa betrifft ja nicht nur uns von den Meinungsforschern, es betrifft ja auch die Medien und natürlich auch die Politik, also auch hier dieses Zusammenspiel. Und eines muss man schon sagen, wie in vielen Bereichen gibt's halt leider auch bei uns anscheinend schwarze Schafe. Es gilt selbstverständlich auch die Unschuldsvermutung und es sind sicher nicht alle gleich. Ich möchte auch einen Vergleich bringen. Ja, es gibt wirklich gute Baumeister, wenn man ein Haus baut und so weiter. Und es gibt halt manchmal auch Pfusch am Bau. Ja, da gibt's sogar auch Sendungen dazu. Und ähnlich würde ich das halt auch einordnen, wobei, wie gesagt, Umfragen bestellen, Umfragen zu fälschen. Ja, Scheinrechnungen, sage ich einmal, zumindest spätestens seit Hohecker oder Maischberger sollte man vielleicht wissen, dass das nicht unbedingt die beste Idee ist in der Republik. Ja, das geht überhaupt nicht.
Aber gleichzeitig ist es schon neu, dass so eine spezielle Branche wie die Demoskopie, die Meinungsforschung, jetzt so in der Auslage steht. Also bei den Journalisten gab es das Zitat im Ibiza-Film, Journalisten sind sowieso die größten Huren. Und jetzt die Frage Meinungsforscher, die ist ja doch dann auch Parteien recht machen wollen vielleicht, weil auch Parteien Meinungsumfragen beauftragen, damit dann auch intern Stimmung machen und sagen, wir liegen eh so gut, unser Spitzenkandidat ist so super. Das sind ja dieselben Institute, die dann auch Sonntagsfragen machen und so weiter. Also wie können Sie da jetzt den Menschen da draußen versichern, dass das, was Sie in der Zeitung lesen und was offensichtlich so maßgeblich für die Politik und für die Politiker von Sebastian Kurz abwärts ist, dass das seriös ist?
Also wir machen circa die komplette Branche in Österreich, circa 100 Millionen Euro Umsatz auf die klassische politische Meinungsforschung und auch auf Medien, wobei die Medien ja oft auch sogenannte Medienpreise bekommen für diese Umfragen. Da gehen die Schätzungen auseinander, die liegen so zwischen 2 und 3 Millionen Euro, damit auch hier unsere Zuseherinnen und Zuseher eine gewisse Einordnung haben. Per se bin ich der Meinung, dass es nicht Schlechtes ist und auch nicht verboten sein sollte, wenn man Umfragen veröffentlicht, zum Beispiel Sonntagsfrage für gewisse Medien und gleichzeitig auch für Parteien arbeitet. Das ist per se nicht Schlechtes. Man muss halt nur einfach genau sein. Ja? Und in ihren Häusern gibt es Meinungsforschungsinstitute, dessen Ruf meines Erachtens ein guter ist, wo die Geschäftsführung, die Chefredakteure auch denen vertrauen. Ja? Und natürlich sind wir gefragt, dass wir eine Stichprobe richtig ziehen. Natürlich sind wir gefragt, dass wir nichts dass wir so korrekt als möglich, muss ich einmal sagen, hier einfach auch arbeiten. Ja. Und dementsprechend, wenn man das tut, wenn man auch mit transparent, ich habe zum Beispiel auch bei meinen Medienpartnern immer auch gesagt, das machen anscheinend auch andere, habe ich gehört, für wen wir zum Beispiel jetzt politisch arbeiten. Also das wissen dann ihre Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Ich habe gesagt, schau her, ich arbeite für den und so weiter. Also möglichste Transparenz auf der einen Seite und genau arbeiten auf der anderen Seite. Und eines, ich bin ja auch ein Freund davon, dass man einfach auch die Kumulierung der Umfragen, das heißt den sogenannten Querschnitt, sich auch anschaut, dann kommt man wirklich gut hin. Also nicht nur in einer Zeitung, sondern auch anschaut, wie ist das denn flächendeckend in Österreich. Also ich glaube, dass man hier diesen Weg zumindest beschreiten sollte.
Oder um genau in Ihren Arbeitsalltag hineinzugehen, was meinen Sie denn mit, oder können Sie den geneigten Zusehern irgendwie beschreiben, was heißt denn die richtige Stichprobe ziehen beispielsweise? Oder ab wann ist eine Umfrage valide? Ist das bei 500 befragten Personen? Und dann, da gab es ja, der Kurier veröffentlicht ja seit vielen, vielen Jahren Umfragen vom Meinungsforschungsinstitut OGM, vom Herrn Bachmeier, der war jüngst auch in den Schlagzeilen, weil aus einem Verein ausgeschlossen wurde, weil er nicht nur Telefoninterviews gemacht hat. Im 21. Jahrhundert, in Zeiten der Digitalisierung, kann man da ein Fragezeichen dazusetzen, kann man sagen, der hat gegen die Vereinsstatuten verstoßen. Frage noch einmal, was heißt eine korrekte Stichprobe ziehen? Mhm. Ab wann ist eine Umfrage, wenn sie ins sogenannte Feld gehen, so heißt das ja, valide? In wie vielen Tagen lässt sich sowas überhaupt bewerkstelligen?
Kommt natürlich auf die Methode drauf an. Also wie gesagt, es gibt de facto drei Methoden, das sogenannte Telefon. Ja, da werden aber prinzipiell Menschen angerufen am Festnetz. Jetzt sollen sich unsere Zuseherinnen und Zuseher mal drüber nachdenken, wer hat denn noch überhaupt einen Festnetzanschluss zu Hause? Das ist eher mehr die ältere Bevölkerung. Dann der sogenannte Mixed Mode, das heißt ein Teil telefonisch, der Rest auch online oder reine Online-Umfragen.
Darf ich da noch kurz dazwischen fragen? Mhm. Weil es gibt ja das mobile Telefon auch, also warum ausgerechnet nur Festnetz wie jetzt
genau? Es gibt auch sogenannte Random Dialers, wo man auch beim Handy anruft, aber da gibt es teilweise auch rechtliche Probleme und so weiter. Also auch hier ist es für mich auch immer relativ spannend. Ja, zum Beispiel beim Telefon wären wir verpflichtet, auch eine Telefonnummer laut Telekommunikationsgesetz mitzusenden. Da gibt es aber viele, egal ob das jetzt jung oder alt ist, die Nummer nicht kennen, die einfach nicht abheben. Also de facto kann man sagen, es ist natürlich bei uns in der Branche ein Riesenstreit über ein sogenannter Methodenstreit ausgebrochen, ja, den die Menschen draußen eigentlich gar nicht verstehen. Logisch auch, weil sie sich damit tagtäglich nichts zu tun haben. Teilweise die Journalisten nur halb auch durchblicken. Auch das ist verständlich, auch das ist nicht ihr Metier. Ja. Ich werde sicher nicht jetzt in diesen Methodenstreit hineinspringen, weil ich bin der Meinung, ja, dass das Telefon gleich wie der Mixed Mode, gleich wie online, Stärken wie Schwächen hat. Ja? Mhm. Und jetzt kann man sagen, das eine ist besser und das andere ist besser. Es gibt für alles ein Für und ein Wider. Und ich bin hier beim Nate Silver, ja, weil wir sollten vielleicht einmal auch über unsere Berge hinausschauen in Österreich. Der Nate Silver, das ist der US-Umfragepapst, der in den Vereinigten Staaten speziell, was Politikjournalismus betrifft. Ja. Der ist auch abgerückt und hat nicht gesagt, der hat früher gesagt, nein, das Telefon. Ja. Der ist abgerückt und sagt, naja, die Medien sollen quasi mit dem Instituten zusammenarbeiten, denen sie vertrauen. Und dann muss es sogenannte eine Poll of Polls geben. Also wie gesagt, das ist ein Querschnitt der Umfragen. Dann kommt man auch wirklich hin. Ja. Wir können diskutieren beim Telefon, ja, dass man zum Beispiel sagt, ja, die Jungen erreichen nicht. Dann könnte ich beim Mixed Mode dagegen halten, dass ich sage, naja, eine Kumulierung von unterschiedlichen Befragungsmethoden führt nicht unbedingt zu valideren Ergebnissen. Und bei Online kann ich natürlich sagen, naja, laut Statistik Austria nutzen nur 6 von 10 über 65-Jährige das Internet. Also man kann überall Für und Widers finden. Ich bin aber dagegen, was jetzt manche sich tun, dass ich einfach die Nettigkeiten einfach ausgerichtet wird, ja, sondern wir sollten uns einmal selber einmal bei der Nase nehmen, zusammensetzen ins Kammerl und einfach darüber diskutieren und dann erst schauen, was wir machen. Zu Ihrer Frage der Stichprobe und der wann ist etwas repräsentativ. Ja. Es gibt das sogenannte 800er-Sample, das hat sich in Österreich einfach so durchgesetzt. Es hat eine Schwankungsbreite von circa 3,5%. Ja, Es hätte aber genauso auch ein Tausender-Sample sein können. Es hat eine Schwankungsbreite von 3,1% oder ein 1500er-Sample. Die großen Institute haben sich vor einigen Jahren auf das 800er-Sample intern geeinigt, ja. Das ist halt so. Wie gesagt, hätte auch anders sein können. Und.
Wie viel Zeit brauchen Sie dafür?
Hängt auf der Methode. Wenn ich wirklich telefoniere, brauchen Sie zumindest eine Woche.
Ja, telefonieren Sie noch, also Ihr Institut?
Nein, wir haben selbst kein Telefonstudio im Haus. Wenn das gewünscht wird von einem Kunden, arbeiten wir mit dritten Telefonstudios. Mhm. Also die Telefonanbieter sind zusammen, wo wir das extern machen. Wir haben aber unser eigenes Online-Panel zum Beispiel im Haus. Ich habe mit Online sehr gute Erfahrungen gemacht, wo ich sage, da kommen wir ziemlich auf den Punkt. Vor allem auch, weil wir es offline rekrutiert haben. Ja, das heißt, nicht durch Gewinnspiele und Co. und auch sehr viele alte, unter Anführungszeichen, Menschen, das heißt 70, 75 und sogar 80-Jährige dort in unserem Pendel haben. Und ich natürlich hier dann diese Erfahrungswerte habe von gewissen Wahlen. Und das ist ja immer das Beste. Nehmen wir eine Umfrage her und dann haben wir ja ein Ergebnis von einer Wahl, ja. Und dann lege ich das gegenüber. Wie kommt das noch zustande? Das heißt, ich muss natürlich repräsentativ eine Stichprobe ziehen. Das heißt, so und so viele Wienerinnen, so und so viele Kärntner, das wissen wir. Dann gibt's die Erwerbsstatistik, die wird drüber gelegt. Und dann natürlich Arbeitslose, Angestellte, vor allem auch der Bildungsgrad ist wichtig. Das nutzt man nichts, wenn ich 800 Leute befragt, die alles Akademiker sind oder Maturanten. Ja, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Und das ist in Wirklichkeit dann bei der politischen Meinungsforschung das Wichtigste, dass ich hier das ordnungsgemäß mache. Und da gibt's Profis, mit dem arbeitet der Kurier zusammen, mit OGM meines Erachtens, mit dem arbeitet das Profil zusammen, das ist der Peter Hayek, die das auch wirklich meines Erachtens alle seriös machen. Und die Kronenzeitung auf Bundesebene mit mir. Also da sollte man dann schon auch in uns vertrauen, dass wir wissen, wie das geht. Aber ich springe nicht jetzt hinein in irgendwelche Kindereien, weil ich komme mir wirklich vor, fast wie im 30-jährigen Krieg. Entschuldige, ich will jetzt keinen Kriegsvergleich ziehen, aber da haben sich halt auch die Protestanten und die Katholiken die Köpfe eingeschlagen und de facto sind wir alle Christen.
Aber eine Frage muss schon erlaubt sein, nämlich die Frage, wie aussagekräftig so eine Umfrage ist. Sie haben jetzt gerade selber gesagt, bei dem 800er-Sample gibt es eine Schwankungsbreite von 3,5%. Das ist schon ein relativ großer Wert.
Ja.
Das heißt, wie aussagekräftig ist das denn überhaupt? Macht es überhaupt Sinn, so eine Umfrage dann ernst zu nehmen oder darauf irgendwas aufzubauen?
Ja, meines Erachtens schon. Wobei man muss auch hier das Trennen auf der einen Seite, dass man sagt, jetzt durch Umfragen kann ich Wahlergebnisse auf den Kopf stellen. Auch da gibt's Diskussionen auch innerhalb der Branche. Ich bin der Meinung, dass es vielleicht einen gewissen Drive in eine Richtung erzeugen kann, aber der sehr eingeschränkt ist und speziell, aber eher mehr in mein eigenes Klientel ausstrahle. Das heißt, wenn ich negative Umfragen gehabt habe mit der Lena, dann löst das innerhalb der ÖVP und innerhalb der Funktionäre, der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Gemeinderäte und so weiter etwas aus. Ich könnte es umgekehrt nennen, auch Richtung SPÖ oder Richtung FPÖ. Also das ist das eine. Ja. Das andere ist wirklich, wir haben das letzte Mal ein Sample gehabt mit 1526 Befragten. Also das ist schon richtig groß. Das muss aber dann auch bezahlt werden, ja, am Ende des Tages, weil je mehr Leute wir befragen, desto teurer wird's ja in Wirklichkeit. Das hat eine Schwankungsbreite von 2,5%. Und da komme ich dann schon auch hin, dass ich sage, naja, mit 2,5% Schwankungsbreite kann ich das durchaus sagen. Aber es hängt natürlich immer an dem Medium, immer an der Chefredaktion, immer auch an den CVDs, in welche Richtung das auch geht. Und Umfragen sind ja auch beliebt, die werden ja auch gelesen. Das heißt, wenn die online sind, haben die ja oftmals 1200 Kommentare oder über 1000 Kommentare. Auch das merkt man ja auch. Das wird zwar verteufelt, aber dennoch gelesen.
Sie sind wahrscheinlich auch deshalb beliebt, könnte ich mir vorstellen, weil sie jeder halt auf seine eigene Art interpretieren kann. So wie Sie jetzt sagen, wenn eine Umfrage für jemanden schlecht ist, kann man daraus interpretieren, da könnte die Partei jetzt tief stapeln. Das ist sozusagen, da will man hier die Wähler und Wählerinnen mobilisieren, um doch noch hinzugehen. Oder die Umfrage ist großartig, dann will man sich halt großartig darstellen.
Richtig, aber wichtig ist, dass man einfach bei den Meinungsforschungsinstituten, die speziell auch in der Öffentlichkeit stehen, dass man nichts bestellen kann. Ja, das sage ich immer wieder und das höre ich. Das macht der Wolfgang Bachmeier gleich wie der Peter Hayek. Du kannst dort und du solltest einfach nichts bestellen können. Du bringst dich am Ende Ende des Tages in Teufelsküche. Irgendwann fällt das Kartenhaus einfach zusammen. Ja. Da kannst du noch so glauben, du bist gescheit oder was auch immer. Also dementsprechend ist das, glaube ich, meines Erachtens ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt vielleicht auch, dass man zum Beispiel auch sagt, speziell bei der Sonntagsfrage, sollte man die sogenannten Pendels vielleicht im Haus haben. Auch das könnte ein neues Qualitätskriterium sein, ja, und nicht bei Dritten oder auch bei Billiganbietern zukaufen. Das machen aber quer durch die Branche sehr, sehr viele.
Aber es wäre schon das Mindeste, was man sich erwarten würde, dass man sich doch irgendwo auf gemeinsame Qualitätskriterien einigt, so vielleicht das auch als reinigenden Skandal sieht, wie damals in den 80er Jahren den Weinskandal, ne? Da war nachher dann klar, was man bekommt, welche Mindestqualität es hier gibt. Also das wäre ja ein Anlass. Offensichtlich ist das Gegenteil der Fall, ne?
Genau.
Verschiedenste Verbände, wie Sie sagen, schlagen sich jetzt die Schädel ein und man kann
teilweise auch die Medienhäuser schlagen sich die Schädel ein und sagen, was ihr habt, das ist nicht repräsentativ und umgekehrt. Also das ist ein Wahnsinn, weil Sie...
Ich meine, wenn ich das jetzt kurz einwerfe, also zum Beispiel Peter Haig, der für uns die Umfragen macht, der sagt, also ohne eine Sonntagsfrage, das ist ein bisschen die harte Währung, weil man sieht, wie sich die Parteien entwickeln, auch die Kanzler-Direktfrage, wer ist gerade besonders beliebt, wer zieht davon, wer fällt zurück. Der sagt halt, ohne Telefon ist das für ihn nicht valide. Also das gehört für ihn fix dazu. So sieht es auch dieser Verband, aber Sie sehen es anders. Und sagen wir, es gibt wieder einen anderen Verband auch, der...
Genau, es gibt natürlich auch den VMÖ. Man muss aber eines zum Beispiel auch Richtung Kurier sagen. Der Kurier hat damals 2017 veröffentlicht die OGM, ja, mit Wolfgang Bachmeier. Das war ein Online-Sample, die genaueste Umfrage, die es je gegeben hat. Also wie gesagt, auch hier gibt es die Geschichte. Wie gesagt, man kann ja, der Wolfgang Bachmeier ist seit 45 Jahren im Geschäft, man kann ihn mögen. Oder auch nicht. Der ist sicher auch ein Typ, ich habe ja auch bei OGM gearbeitet, gleich wie der Peter Haig. Also wir haben es ja von der Pike auch gelernt. Ja. Manchmal vergessen wir das vielleicht, manchmal, aber wie gesagt, ich scheue mich das nicht hier zu sagen. Wir haben alle vom Wolfgang gelernt in der Branche. Der Wolfgang war der Erste, der das Telefon eingeführt hat. Vorher gab es sogenannte persönliche Befragungen. Ja. Dann haben viele, die jetzt aufschreien, geschrien, so quasi nach dem Motto, hängt ihm höher, provoziere jetzt extra ein bisschen mit Telefon, das geht gar nicht. Plötzlich alle auf Telefon. Dann war der Erste, der online eingeführt hat. Ja. Also und jetzt geht er halt den Schritt, dass er halt sagt, online ist viel genauer. Und ja,
also zusammenfassend, es wird weiterhin einen Wettbewerb
auch der Methoden geben,
aber am besten schaut man sich dann
einen
Querschnitt, also natürlich die Profilumfrage und die Kurier und Krone, und dann einen Querschnitt kurz, aus den drei.
Genau, Kurzfassung, genau so ist es, Herr Neuhold, genau so ist es. Arbeiten Sie weiter mit den Instituten zusammen, der Streit wird weitergehen innerhalb der Branche und dann aber vor einer Wahl machen wir zusätzlich zu den eigenen Umfragen im Haus mit den Instituten, denen man vertraut, eine Kumulierung der Umfragen, das ist das, was Netzsilber sagt und Netzsilber sagt auch, alle drei Methoden, und das hat auch noch keiner in Österreich gesagt, haben natürlich die Schwächen und Stärken. Er ist der Umfragepapst, warum sollte man auch nicht in die USA einen Blick
machen? Vielleicht noch da jetzt anschließend oder ein bisschen als Brücke jetzt zur generellen Stimmungslage im Land und zur generellen Frage, wie lange hält Kurz das durch, der jetzt nicht mehr Bundeskanzler ist, Parteiobmann, Clubchef, aber trotzdem auch als solcher, muss man sagen, angezählt, wenn jetzt wieder Dynamik reinkommt, auch durch potenzielle neue Aussagen der vermeintlichen Kronzeugin. Jetzt prinzipiell gefragt, warum glauben Sie, Sie sind auch ein junger Mensch noch, der junge Politiker Sebastian Kurz, warum war der so dermaßen auf Umfragen fixiert? Also das wissen wir alle auch aus der näheren Beobachtung. Für ihn war das so entscheidend. Er hat wirklich sehr viel seines Tun und Handels und auch seiner medialen Duftnoten hat er sich ausgerichtet, wie er gerade in Umfragen steht. Was zieht nicht. Da gab es viele interne Dinge. Warum hat er nicht dieses Selbstvertrauen gehabt, ich kann es, ich mache was fürs Land und das wird schon wirken, sondern warum war das so entscheidend? Ist das mittlerweile das Um und Auf für die Politik?
Also das hängt, glaube ich, immer an der jeweiligen Persönlichkeit. Also wie gesagt, es gibt den Ottmar Karas zum Beispiel, den Vizepräsident des Europäischen Parlaments, immerhin der längst dienendste Abgeordnete in der Geschichte Österreichs, muss man sagen. Da kann man sagen, ist ja langweilig oder auch nicht, ja. Aber der pfeift in Wirklichkeit, was Umfragen sagen. Also der hat seine Linie, auch die kann man gut finden oder auch nicht. Ja.
Entschuldigung, und aber andere, ich sage noch, wenn ich Sie ganz kurz unterbreche, aber ich sage in Wahrheit, jeder Politiker, den man fragt, nach jeder Umfrage sagt jeder, ganz egal, ob das die ÖVP ist, ist oder auch jetzt, ob das die Grünen sind, die SPÖ, auch die FPÖ. Ah, wir geben nichts auf Umfragen.
Natürlich, aber in Wirklichkeit schauen sie sich und richten sich schon danach. Erstens einmal, jede Umfrage ist auch unter Anführungszeichen eine Art von Strategieberatung, nämlich was für Themen sind zum Beispiel für die Österreicherinnen und Österreicher zum Beispiel relevant, ja? Und löst natürlich, ich würde sagen extern nicht wirklich viel, aber speziell intern natürlich auch etwas aus, ja? Wenn ich hier Sebastian Kurz bin und in den Umfragen gestiegen bin, dann hat sich natürlich eine Partei wie die Österreichische Volkspartei, dessen Sport es war, sage ich einmal, das Obmannschießen, ja, also das war einfach eine Tradition unter den alten Schwarzen in den Ländern, teilweise nicht so arg wie aber auf Bundesebene ausgeprägt, ja, und dann kommt halt eine junge, dynamische Partie, die sich halt da richtet und natürlich intern etwas auslöst, dass vor allem auch die starken Landeshauptleute, Niederösterreich eine Landeshauptfrau, sagen, naja, hoppala, wir können mit ihm gewinnen. Und Sebastian Kurz hat es ja geschafft, die Partei nach oben zu ziehen, wirklich in lichte Höhe. Vor 1,5 Jahren noch, wo das im März Corona standen sie bei 45%, ja, in den Umfragewerten, also weit sogar als Wolfgang Schüssel, ja. Und jetzt aber eher die Tendenz hat, dass er die ÖVP wieder nach unten zieht. Also auch hier sieht man sicher auch kritisch in den Bundesländern auf Umfragen.
Aber was sagt das über einen Politikertypus aus, der nicht drauf schaut, ob sein Projekt aufgeht und ob das die Leute überzeugt wird, das kriegt man anders auch mit, sondern, und dass er beliebt war, das hat man auch ohne Umfragen gefußt. Also da hätte man nicht einmal was fingieren müssen eigentlich, weil der Aufstieg statt ein Staatssekretär, Integrationsstaatssekretär, wie er gewirkt hat, das war augenscheinlich. Also da habe ich keine Umfragen gebraucht. Aber was sagt das über den Typus aus, wenn man sich dermaßen auf Umfragen jetzt nur, Sie sind ja auch Politikberater, nur auf Umfragen so versteift?
Wie gesagt, das kann eine Möglichkeit sein, Dinge innerhalb einer Partei zu beeinflussen, aber die sind ja auch alle gewiss ein wenig, und das will jetzt nicht schlecht reden, narzisstisch ein bisschen veranlagt. Ja. Die wollen ja auch geliebt werden, sage ich ja in Wirklichkeit. Viele Politiker, egal jetzt welche Fraktionen. Ja. Die wollen aber vor allem eines auch gewählt werden, um das geht's ihnen. Ja. Oftmals vergisst man dann auch, das wissen wir als gelernte Österreicherinnen und Österreicher, auch was ich vor der Wahl gesagt habe, auch das ist ja nichts Neues. Ja. Aber ich denke schon, dass hier eine junge Partie speziell darauf geschaut hat, die Umfragen passen. Das hat sicher psychologische Gründe, ich bin aber kein Experte in dieser Causa. Also gibt es sicher andere, die hier besser sind, diese Frage zu beantworten. Aber das alles spielt dann eine Rolle. Ich komme in jungen Jahren bitte in eine Position, die schon auch beeindruckend war. Ja? Nur irgendwann verliere ich dann doch vielleicht auch eine Bodenhaftung. Ja? Und der Bodenhaftung, das tät uns allen nicht schaden.
Ich bilde mir ein, es ist dem Wolfgang Schüssel zuzuschreiben, dieser Satz, man soll an den Umfragen riechen wie ein Parfum, aber es nicht trinken.
Genau, da haben Sie recht.
Aber ich bin nochmal beim Clemens Neuhold und die Frage zu beantworten, weil Sie ihn sicher auch lange beobachtet haben und andere politische Protagonisten auch, warum jemand, wo die Umfragen ja, die Poll of Polls, wie Sie es vorher beschrieben haben, eigentlich eh alle darauf abzielten, dass die ÖVP mit dem Herrn Kurz an der Spitze als Erster durchs Ziel gehen wird, warum dann noch dieses vermeintliche Fingieren dieser Umfragen?
Diese Umfragen, also wenn ich das jetzt richtig auch gelesen habe und verstanden habe, war ja noch bevor Sebastian Kurz Parteichef worden ist. Das heißt,
das war das Entree zur Übernahme.
Genau, das war das Entree zur Übernahme. Das scheint, wie gesagt, es gilt immer die Unschuldsvermutung, ein Drehbuch geschrieben worden sein, dass man hier mit der Lena loswerden wollte. Ja, und dann bei 21% in den Umfragen, ja, dann wären natürlich alle innerhalb der ÖVP nervös. Und gleichzeitig hatte ja Sebastian Kurz auch schon höhere Beliebtheitswerte. Und es war ja auch spannend, auch das kommt ja aus einem Chat raus, dass ja anscheinend auch die SPÖ vor der ÖVP gelegen sein soll. Und dann steht ja dieser legendäre Satz, das habe ich umgedreht. Ja, wir wissen, von was wir reden. Und das geht halt überhaupt nicht. Ja. Aber man hat hier speziell die Übernahme gemacht. Und dann nachdem Sebastian Kurz das gemacht hat, ich sage einmal ähnlich als Kärntner, so wie der Jörg Haider. Ja. Heute sagen auch alle, sie haben ihm nicht gewählt, aber Zustimmungsraten von weit über 40% quer durch alle Schichten. Kräften, egal ob konservativ oder sozialdemokratisch, wurde er gewählt. Ähnlich war es bei Sebastian Kurz. Das wurde von vielen gesehen, so quasi etwas Erfrischendes, etwas Neues. Deswegen auch die neue Farbe Türkis, der Österreich voranbringt, raus aus der großen, unbeliebten Koalition. Ja, und das hat man versucht zu nutzen und ist meines Erachtens damit dennoch auf die Nase gefallen, nämlich mit wie man es dann gespielt hat.
Aber noch einmal darauf zurückzukommen, jetzt war Reinhold Mitterlehner ja auch nicht die große Lichtgestalt der ÖVP. Also an die Fragen anknüpfend, war es wirklich notwendig, sozusagen hier Umfragen zu haben, die Reinhold Mitterlehner sozusagen runterschreiben, hätte es nicht so auch gereicht?
Ich denke, dass es irgendwann schon auch gereicht hätte, weil wie gesagt, die ÖVP, ich habe es am Anfang schon gesagt, dieses Obmannschießen ist ein Sport. Ja. Man hat Schüssel verbraucht, Molterer verbraucht, Bröll verbraucht gehabt, Spindlecker verbraucht gehabt. Ja, dann wäre er wohl als fünfter Mitterlehner dann an die Reihe gekommen, aber wahrscheinlich etwas später, weil das hätte sich sicher vielleicht noch 2-3 Jahre ziehen können. Ja. Und wenn man erfolgreich ist, dann sogar vielleicht noch länger.
Apropos noch länger, das ist ein guter Zeitpunkt, hier eine Pause zu machen. Wir gehen in die Werbung, sind gleich wieder da. Bleiben Sie dran.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Herzlich willkommen zurück beim Club 3. Bei uns zu Gast Meinungsforscher Christoph Haselmeier. Herr Haselmeier, es gibt jetzt aktuelle Umfragen, die zeigen alle einen ganz eindeutigen Trend. Die ÖVP geht hinunter, deutlich hinunter. Sie haben es, glaube ich, vorhin schon angesprochen, ÖVP, SPÖ sind ziemlich gleich auf, Kopf an Kopf. Aus Ihrer Einschätzung heraus, ist das jetzt schon die Talsohle für die ÖVP oder wird das noch weiter hinuntergehen?
Hängt wirklich davon ab, was jetzt noch kommt. Wie gesagt, Beinschab sagt hier klar aus, wer wird noch beschuldigt, welche Chats kommen noch. Also da kann schon noch nach unten gehen. Für mich eines ist aber klar, die ÖVP gewinnt mit Sebastian Kurz definitiv keine Wahlen mehr. Vielleicht eine kleine Einschränkung, wenn sich herausstellt, dass alles erstunken und erlogen wäre, ja dann würde er als Märtyrer zurückkommen. Davon gehe ich aber Stand heute, von meinem Wissensstand, eher nicht davon aus.
Denken Sie, weil das ist ja eine Momentaufnahme, diese Umfragen, die sich jetzt zeigen, wie dass das schon im Großteil der Bevölkerung oder bei den Befragten angekommen ist, was da überhaupt der Sachverhalt ist, weil er stellt sich für uns Journalisten jeden Tag relativ sehr komplex dar und es dreht sich allenthalben, bis das in der Bevölkerung gesickert ist oder offenkundig ist, worum es überhaupt geht, wie lange dauert sowas?
Also früher hat man gesagt, das braucht circa zwischen 10 und 14 Tage, das ist alles auf den Kopf gestellt worden. Meines Erachtens gilt das auch nicht mehr. Wir waren jetzt die Ersten, die für die Kronenzeitung publiziert hatten, die Sonntagsfrage, waren da quasi einen Tag später schon im Feld und auch da ist es schon runtergepurzelt. Jede Umfrage ist natürlich eine Momentaufnahme, aber das Leben wird immer schneller. Die Leute lesen auch sehr, sehr viel, zum Beispiel online, dann natürlich Social Media und dann kommt es viel schneller auch an. Und sie sind alle angefressen und das ist ja das Thema, weil zum Beispiel früher bei den sogenannten Restparteien oder bei den anderen, wir kennen das, ja, hast du gehabt früher ja so 1-2, maximal vielleicht 3%. Ja. Heute stand laut unseren Daten zumindest 7%. Das heißt, auch hier hätten auch neue politische Parteien, ob das gut ist oder nicht, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, die Chance ins Parlament zu kommen. Ja. Das muss ein Warnsignal sein. Und wie gesagt, ich merke es ja auch selbst, egal ob in Wien, in Nobellokalen oder irgendwo in irgendwelchen Rumsen in Kärnten oder bei den Heurigen in Niederösterreich, ja, quer durch alle Gesellschaftsschichten, ja, die Leute sind angespeist. Die sagen, wir sind alles Gauner und werfen nicht nur die ÖVP in diesen Topf, sondern alle Parteien. Das muss ein Warnsignal auch für die anderen sein, weil die Leute sich anwidern, die haben vor einem halben Jahr, haben wir das auch schon öfters gemessen, waren sie im sogenannten Wartesaal, haben Platz genommen und jetzt gehen sie weiter, teilweise zu anderen Parteien, aber die Mehrzahl zu anderen, das gibt wieder Chance für neue Bewegungen im Parlament. Also ich würde mir heute festlegen, wenn wir wählen würden am Sonntag, hätten wir zumindest eine neue Partei. Also könnte die MFG heißen, nur die muss ja auch einmal, wenn nicht jetzt, müsste die MFG stark sein. Ja? Schauen wir dann einmal bitte an, wie es im Juni zum Beispiel wäre. Das muss nichts heißen, wenn ich jetzt stark bin, dass ich im Juni reinkomme. Aber das kann eine Linkspartei sein, das kann irgendwas Mitte-Rechts sein. Ja? Ich mag zwar diese Einordnungen nicht ganz, ja? Aber hier hätten neue Bewegungen, vor allem wenn sie Social-Media-affin sein, wenn sie gute Leute haben, Chancen einzuziehen. Ob das dann MFG heißt, ich liebe Österreich oder sonst irgendwas, ja? Bruno Kreisky, ja? Also wie gesagt, alles ist hier im Fluss, aber das zeigt ja auch, wie instabil diese ganze Lage ist, ja, und dass die Leute sich einfach abwenden.
Aber da gestatten Sie mir zwei Nachfragen. Das eine ist Social Media affin. Ich glaube, es gibt ja kaum einen Politiker, der mehr Social Media Affinität aufgewiesen hat als Sebastian Kurz selbst.
Oder Strache schon auch noch. Ja,
nur dem würde ich jetzt nicht so sehr einräumen, dass er möglicherweise wieder ins Parlament kommt, aber vielleicht gehe ich da fehl. Aber würden Sie meinen, dass aufgrund des Instrumentariums, dass der türkisen Volkspartei und ihrem Clubchef zusteht, dass die durch ihre Twitter, TikTok, Instagram, dass die so mobilisieren, dass die drauf pfeifen, was die Medien berichten und was Meinungsforscher sagen, sondern dass die damit mobil machen, so wie es der Herr Strache mit seiner, glaube ich, über 1 Million Follower-Facebook-Gruppe geschafft hat, zu mobilisieren?
Das glaube ich schon. Also wie gesagt, es gibt ja auch diese Partei-TV-Geschichten auch schon seit längerer Zeit. Und es gibt die verschiedensten Politik-Blogs und so weiter. Also auch hier versucht man auch in diese Richtung zu gehen, um zumindest unabhängiger von den klassischen Medien, also von ihren Häusern hier einfach auch zu werden. Es ist selbstverständlich eine Strategie. Für die ÖVP wird es aber vor allem auch spannend, gibt es diesen Abnabelungsprozess von Sebastian Kurz. Wie gesagt, ich lehne mich raus und sage, ÖVP gewinnt mit Sebastian Kurz nichts mehr. Ja. Ist es dann der Schallenberg? Ja. Wenn es nicht der Schallenberg wäre, dann müsste man zumindest bis Weihnachten etwas überlegen, weil da müsste ja auch den Bundeskanzler wieder tauschen. Ja. Wenn es der Schallenberg ist, wird es wohl eher auf ihn zugeschnitten sein, weil wir wissen ja nicht, wann wir wählen. Und da kann man meines Erachtens nicht 3 Monate vorher oder sonst irgendwas wieder tauschen. Das wäre ja einfach handwerklich einfach schlechter in Wirklichkeit. Also da spielt ja auch viel eine Rolle.
Aber wenn ich das jetzt richtig mitdenke, gehen Sie davon aus, dass wir im Frühjahr wählen?
Das glauben viele. Ich gehe nicht davon aus, dass wir im Frühjahr wählen. Also denn ich lese zwar alle Ihre Medien und den Abgesang.
Ja. Aber warum braucht man dann im Dezember einen neuen Spitzenkandidaten?
Weil ich dennoch vorbereitet sein muss. Nur wenn ich es Ihnen jetzt sage, dass ich nicht glaube, dass wir wählen, heißt das ist ja noch lange nicht, dass wir dann vielleicht doch noch wählen, weil es ja doch noch Chats gibt. Das heißt, ich muss auf alles vorbereitet sein in Wirklichkeit. Aber wenn es die ÖVP, wenn es Schallenberg ist, dann müssen sie es jetzt durchziehen. Da muss er auch versuchen, die Rolle zu finden. Ja, meines Erachtens hat er sich ja gerade in der ersten Woche mehr als nur schwer getan. Also ich weiß nicht, wer ihn beraten hat, ja, aber das war zumindest gewisse Geschichten nicht so geschickt. Mhm. Ja. Aber wenn man jetzt ins Arbeiten kommt mit den Grünen, und warum soll ich dann vielleicht auch etwas sprengen, ja, wenn ich in den Umfragen, kommen wir wieder zu den Umfragen, wenn ich, weiß ich nicht, auf unter 40% komme, die ÖVP und die Grünen, ja, warum habe ich dann so großes Interesse, neu zu wählen, dann ziehe ich es doch vor bis 2024, weil eines, Frau Hager, auf das können Sie sicher sein, Sie können sicher rechnen mit der Amnestie der Medien in einer gewissen Art und Weise, aber vor allem eines mit der Amnesie der Wählerinnen und Wähler. Das heißt, je länger das braucht, ja, desto mehr ist es den Leuten einfach wieder wurscht.
Aber schon ganz grundsätzlich, wir auf wir Journalisten sind immer sehr schnell jetzt weiterzudenken. Hält die Koalition? Wird Schallenberg, vor 3 Tagen war er noch quasi, ist er ein Fettnäpfchen nach dem anderen getreten, jetzt wird er immer trittsicherer und so weiter. Sind da schnell in der Analyse, aber Sie haben ein Sensorium für die Stimmung im Land generell. Ich meine, eigentlich, was da jetzt passiert ist, das ist eigentlich ein Totalschaden für die Republik, oder?
Das ist ein Totalschaden
für die... Also unabhängig davon, ob man jetzt Kurz gut findet oder nicht gut findet, aber es gab immer große Koalitionen, wir waren ein stabiles Land, eine Insel der Seligen, dann kam es kurz die Haider-Episode, dann wieder große Koalition, dann war Ibiza, dann hat man sich gedacht, okay... Der Ausflug nach Ibiza wird umgeleitet in eine moderne Zukunftskoalition, aber Kurz war immer dieser stabile Anker. Er hat eigentlich immer 30%+, man hat gewusst, wer der Chef ist, die anderen haben ein bisschen gestrauchelt, aber es war irgendwie eine Stabilität da. Und jetzt fällt dieser für manche Stern vom Himmel und jetzt ist eine ÖVP mit einer offenen Führungsfrage, wer ist der Chef? Sie sind wieder ein bisschen die Länder, tun wieder mit, es zersprachelt wieder. Die SPÖ hat sie nie dazu durchgerungen, eine wirkliche Chefin oder Chefin zu installieren, weil sie ist von Anfang an, Pamela Rendi-Wagner ist von Anfang an angezählt. Also man könnte fast sagen, von den drei großen Parteien ist der Herbert Kickl der Stabilitätsanker, weil der einfach nach wie vor da ist. Also dieses Land ist ja eigentlich mehr Italien, italienische Verhältnisse, wenn das nicht unfair gegenüber Italien ist, als das, was wir noch vor 10 Jahren waren, eine quasi vergleichsweise stabile und sichere Demokratie.
Sie sprechen mir wirklich aus der Seele. Also ich habe schon auch den Eindruck, und das messen wir, dass viele Österreicherinnen und Österreicher quasi politisch jetzt auch führungslos sind. Ja, zu den ganzen Vorgängen vielleicht noch eines. Ich habe zwar sehr, sehr viele Freunde am Balkan und wie gesagt, ich will überhaupt niemanden beleidigen, ja, aber de facto sind wir der Balkan, nur reden wir halt Deutsch. Ja, und die Benannen möchte ich auch nicht beleidigen, aber de facto leben wir auch in einer Zwetschgenrepublik, die war nämlich gerade auch jetzt reif. Ja. Also das zeigt ja auch ein gewisses Sittenbild innerhalb des Landes, wo wir uns jetzt bewegen. Ja, und wie Sie richtig sagen, wir kommen wieder zurück. Hinten die Neos und die Grünen matchen sich quasi um Platz 4 und 5. Das ist vollkommen offen. Ja, aber beide relativ gut im zweistelligen Bereich. Ja, und vorne, ja, da rückt, und das wissen wieder auch einige, rücken wieder quasi drei Parteien, so wie es wir oft schon hatten in der Vergangenheit, zusammen. Die ÖVP, die SPÖ, der Kickl, den kann man mögen oder auch nicht. Aber er hat zumindest eine stabile Partei. Den Parteitag-Dings, die FPÖ scheint oder nicht nur scheint, ist definitiv geeint. Das nutzt man natürlich. Ja. Und in der SPÖ, ja, das ist ja teilweise auch ein Drama. Ja. Das würde ich aber gar nicht Randy Wagner zuschreiben, ja, sondern da muss ich aber auch speziell einmal auch der Herr Landeshauptmann, ich sag's ganz offen, im Burgenland auch hinterfragen. Wenn ich in einer jetzigen Situation, wo die ÖVP in der schwersten Krise zumindest seit 50 Jahren steckt, ja, eine parteiinterne wieder eine Obfrau schießen oder Parteivorsitzenden schießen mache, ja, mit Wortmeldungen und Co., dann muss ich sagen, entweder verstehe ich nichts von Politik, bin ich so egomanisch, auch eine Möglichkeit. Am besten, weiß ich nicht, ich wollte ihm schon einmal empfehlen, am Villacher Fasching aufzutreten. Wenn die Villacher nicht wollen, dann in Klagenfurt bei den Stadtrichtern, das ist das Gegenstück. Aber so kann man das ja nicht machen. Und auch bei dieser Diskussion, wieder rund um die Freiheitlichen, aber da wären ja auch die Neos und die Grünen bei diesen Parteigesprächen, zu sagen, das geht gar nicht, indem man von 2015 bis 2020 bitte mit der FPÖ in einer Koalition sitzt. Also das geht sich einmal irgendwann einmal nicht mehr aus. Da muss die SPÖ auch sagen, hey, entweder stehen wir zu Randy Wagner, ja, oder auch nicht, ja, weil man hätte die Chance, ja, und das ist auch sehr spannend, die SPÖ war lange abgemeldet, hier auch vielleicht sogar wieder Erster zu werden.
Aber bevor wir jetzt zur SPÖ kommen, möchte ich schon noch eines einwerfen. Ich finde es schon bemerkenswert, dass wir jetzt hier sitzen und eigentlich sagen, die FPÖ ist der stabile Faktor, ja, oder Herbert Kickl ist der stabile Faktor. Aber dann sind wir fast schon bei der Amnesie, die Sie vorher angesprochen haben. Wir erinnern uns, so lange ist es noch nicht her, dass die FPÖ so gar nicht stabil war, dass auch dort der Obmann, nämlich Norbert Hofer, abmontiert worden ist von Herbert Kickl, und der dann zurückgetreten ist, wie Herbert Kickl gerade auf einer Bergtour war.
Ich glaube, also das war in einer Laune heraus des Norbert Hofers, was man so hört, ja, war ja davor immer einen Monat in der Reha, ja, und auch seine Freunde wie Feinde von Norbert Hofer wussten nichts, aber so quasi, aber das hat er ja damals auch nicht das erste Mal gemacht, weil immer die Journalisten so tun, dass der Hofer hat so hingeschmissen, der hat ja davor schon in Burgenland über Nacht hingeschmissen, jetzt gibt's dort den Parteihauptmann, ich glaube Petschnik heißt der oder so irgendwie, der hat einfach dort ein Chaos, ja, die FPÖ Burgenland ist im einstelligen Bereich, ja, von den Prozenten her. Aber natürlich hatte man Ibiza und das geht gar nicht. Ja, wir haben oft darüber diskutiert, nur eins muss man auch sagen. Ibiza war abgefrühstückt schon mit der EU-Parlamentswahl. Zwar vielleicht nicht in den Köpfen aller Medienhäuser, aber es war abgefrühstückt. Was bei den Leuten eingegangen ist, ja, dann bei der Wahl war das vermeintliche Handtascherl, es gilt die Unschuldsvermutung, der Zuschuss, der Mietzuschuss, die Leute wissen nicht, was ein Vizekanzler de facto verdient. Sie wissen nur eins, es ist viel. Wenn ich dann einen Mietzuschuss von ein paar tausend Euro kriege, dann kotzen sie sich an in Wirklichkeit. Ich sag's jetzt wirklich so salopp, ja. Und das ist reingegangen, ja. Und jetzt scheint's ja auch so, das hat zumindest der Strache gesagt, der hat gesagt, ja, ich wollte halt die beeindrucken und das geht halt nicht. Ich war wirklich mit dem Strache auch bei anderen Diskussionsrunden wirklich sehr scharf in der Diskussion. Aber er hat halt im Suff drüber geredet und anscheinend haben's andere versucht zu machen, zumindestens.
worüber wir ja gar nicht sprechen, was uns ja leider treut aufgrund der Infektionszahlen, ist Corona. Also dieses Ding haben wir ja auch nicht das Ding, sondern das hat jeder von uns zu stemmen.
Und auch hier allein Merkmal, entschuldige, dass ich unterbreche, der FPÖ. Ja? Ich habe 4 Parteien, die mehr oder minder alle Corona-Maßnahmen mittragen. Ich habe zumindest 30-35% der Leute, die es komplett ablehnen, aus unterschiedlichen Gründen. Ja? Mir zwar unverständlich, aber das ist meine Privatmeinung. Ja? Aber auch hier habe ich ein Potenzial von diesen 30-35%. Ja? Und die anderen müssen sich den restlichen Kuchen auf den Schulter setzen. Ich wollte Sie nicht unterbrechen,
aber es ist wichtig. Deshalb wird die FPÖ einen Teufel tun, von ihrer Anti-Corona-Haltung abzurücken, um nur ja niemanden anderen dran zu lassen. Ich glaube, worin wir uns einig sind und worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, ist der Umstand, dass sich nicht nur Wähler von der einen Partei verabschieden, um zur anderen zu gehen, sondern möglicherweise gar nicht mehr zur Wahl zu gehen.
Oder in zu neuen Parteien, also die wirklich dann sagen, jetzt gehe ich doch, die schon verstehen, weiß wollen, nutzt nichts, jetzt wähle ich aus Protest eine andere Partei. Punkt. Oberösterreich hat's gezeigt.
Würden Sie, weil das steht ja auch bald an, es gibt ja einen von den Minderheiten eingesetzt, einen ÖVP-Korruptionsausschuss, der installiert werden soll, meinen Sie, dass dieser möglicherweise zu einem Reinigungsprozess führen wird können, so schmutzig er sich anlasst und so riesengroß das Thema gefasst sein wird, dass das zu einem Innehalten, zu einem so geht's nicht mehr und dann in weiterer Folge, und das wäre meine Anschlussfrage, wer tut sich denn jetzt umgekehrt, das noch an in die Politik zu gehen, wenn man weiß, man ist auch als Sebastian Kurz nicht sakrosankt, der hatte im Sommer fast ein 100%iges Zustimmungsergebnis und jetzt sitzt er auf der Parlamentsbank, ja.
Richtig. Also zu dem Urschuss, also da werden die Fetzen so richtig fliegen, da wird richtig die Schmutzwäsche gewaschen. Es ist aber möglich, dass hier es zu einem Reinigungsprozess speziell auch innerhalb der Parteien kommt und auch in Umgang, Politik, Medien, Meinungsforschung und so weiter, da hängt vieles mit drinnen. Aber die ÖVP hat natürlich ein Thema, weil tagtäglich die Medienhäuser darüber berichten werden und damit ziehe ich es noch runter. Urschüsse generell, sagen die Leute, je nach Umfragen 25-30%, die bringen nichts. Ja, also auch hier zu glauben, dass man das voll schädigt, das war auch jetzt beim Untersuchungsausschuss auch nicht so der Fall. Also
aber
das war ein
Sie
Thema
was für die Stimmung im Land? Also wir reden ja immer nicht auch immer von
den Leuten ist es wurscht, so traurig das leider ist. Ja. Und wie gesagt, das tut mir selber im Herzen auch weh. Aber wie gesagt, vielen ist das einfach wurscht. Die sagen, das bringt eh nichts, die sind eh alle korrupt. Früher haben das halt die Rotten gemacht, dann haben es die Schwarzen gemacht, dann kam der edle Ritter, der Jörgi aus Kärnten. Wissen wir auch, dass das anders ist. Ja. Die Grünen in Wien, ja, die Neos sind halt noch nicht so lange am Futtertrog, dass man was vorwerfen kann. Und da werden alle in einen Topf geworfen.
Es wird ja automatisch eine Verpolitisierung, genau. Ist zu erwarten, des Urschuss, weil alle gegen eine Partei sind.
Genau.
Also der Urschuss heißt auch so. Genau. Man könnte ihn auch, wie böse ist die ÖVP, nennen.
Richtig,
sind
vollkommen
recht. Und alle anderen wollen natürlich jedes Prozentpunkt, den man daraus rausschlagen kann, für potenziell neue Wahlen dann nutzen.
Also, und das nutzt wieder meines Erachtens Drittparteien, die noch nicht in unseren Köpfen vielleicht sogar sind, oder auch diesen politischen Warteseil, dass die Leute sagen, lasst mich mit Politik in der Ruhe. Diese Gefahr sehe ich schon.
Aber eben zum Thema Corona, jetzt ist ja das Wesen einer guten Corona-Politik, dass sie authentisch, verständlich und glaubwürdig und einfach ist. Das war schon in den letzten Monaten das Gegenteil davon. Kurz hat auch immer gezielt Akzente gesetzt, die teilweise manchmal einfach auch falsch waren. Also er hat Dinge versprochen, die so nicht eingetreten sind, auch im Blick auf Umfragen offensichtlich. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass man Leuten was glauben soll, die selber sich solchen Vorwürfen ausgesetzt sind. Also die selber angeblich Dinge frisiert haben und geschönt und diese Leute haben jetzt in den Alltag hinein regiert. Also was macht denn das mit jenen, die schon skeptisch waren?
Ja, das ist natürlich eine reine Katastrophe. Es ist natürlich ein Riesenproblem. Aber zum Beispiel, laut unserer letzten Zahlen, 82% der Österreicherinnen und Österreicher wollen vor allem verständliche Corona-Maßnahmen. Nicht einmal ich blicke da mehr durch und jetzt würde ich mal sagen, dass ich durchaus ein intelligenter Mensch bin, aber ich muss das auch nachlesen. Und einheitliche Maßnahmen, also das ist natürlich ein Thema, wobei man schon sagt, also ich habe aber zumindest den Eindruck, aber wie gesagt, ich bin auch ein Impffreund, sage ich auch selber, ja, wie gesagt, meine Privatmeinung, nicht des Instituts, dass sie das schon versuchen, gut zu machen, nur sie müssen es verständlich machen, es nutzt nichts, wenn es 20 verschiedene Regelungen geben und die Leute sagen, was gilt jetzt und die 3G am Arbeitsplatz und die 2G und muss ich jetzt meine Bauhackler impfen lassen oder der LKW-Fahrer ist dann doch ausgenommen und so weiter, das geht sich dann nicht aus, da müssen die Damen und Herren die das sicher auch versuchen gut zu machen, sich selbst hinterfragen.
Ich würde gerne einmal noch zur Korruption kommen, weil jetzt gerade der ÖVP-Korruptionsausschuss angesprochen wurde. Die Frage, die ich finde, die sich schon stellt, bringt das überhaupt was? Sie haben es vorhin auch schon gesagt, für die FPÖ war eigentlich nicht Ibiza und die ganzen Korruptionsvorwürfe das Gravierende, sondern dann eigentlich die Spesenaffäre und das berühmte Gucci-Handtascherl. Und jetzt bei der ÖVP scheint es eigentlich ähnlich wieder zu sein. Wir kriegen das, glaube ich, alle mit und auch in ÖVP-Kreisen spricht man mehr über die Chats und das Sittenbild, das diese türkise Partie hier abgegeben hat, als über die tatsächlichen Vorwürfe, dass hier nämlich Umfragen mit Steuergeld frisiert und gekauft wurden.
Frau Vettermann, kennen Sie die Frage, brauchen Sie eine Rechnung? Ja, und dann soll jeder von uns sich einmal selber bei der Nase nehmen. Also ich glaube, also ich habe es zumindest schon gehört, ich glaube, wir alle hier haben das schon gehört. Ja. Das heißt, diese Inseraten-Affäre und das Ganze, da blicken auch die Leute nicht durch, ja, weil es zu komplex ist. Also je mehr auch Sie sich in den Innenpolitikredaktionen anstrengen, das so verständlich als möglich zu machen, es kommt dennoch nicht an. Ja. Es ist denen auch in Wirklichkeit dann wurscht. Wie gesagt, brauchen Sie eine Rechnung, versteht jeder. Und wie gesagt, dieses Sittenbild, ja, das bleibt dann hängen bei den Leuten. Das heißt, je einfacher hier eine Botschaft ist, oder wenn ich mich am Tag, wo der Parteichef Mitterlehner seine Tochter verliert, auskotze, ja, über den Tod der Tochter oder generell man mal sagen würde, er ist angeschlagen und jetzt haben wir das richtet viel, das ist zwar nicht strafrechtlich relevant, ja, aber können wir über Moral diskutieren, ja, das versteht dann die Bergbäuerin in Vorarlberg gleich wie der Straßenarbeiter im Burgenland.
Aber dieses Sittenbild, das du angesprochen hast, ist vielleicht auch der Grund für diese dramatische Umfragesituation für Kurz eigentlich. Also das hat mich fast überrascht, dass über 80% der Leute sagen, er soll die Politik komplett verlassen. Weil jetzt könnte man schon sagen, jetzt ist er zum zweiten Mal schon mit 35 schon zum zweiten Mal Altkanzler. Also muss den Ballhausplatz räumen. Das ist schon mal Strafe genug und muss jetzt sich den Mühen der parlamentarischen Ebenen hingehen. Aber nein, die Leute wollen, dass er ganz geht, obwohl noch ermittelt wird. Also das ist dann eigentlich nur damit zu erklären, mit dieser extremen Enttäuschung, dass er einfach mit der Fallhöhe, dass einer, der so viel versprochen hat, dann offensichtlich so gearbeitet hat. Oder ja, wie erklären Sie sich das?
Richtig, auch wie gesagt, mit diesen Fallhöhen und wie gesagt, egal welcher Bildungsgrad etc., da wird schon darüber diskutiert. Ja, und das geht wirklich quer durch alle Gesellschaftsschichten, quer durch alle Einkommen. Das heißt, das kommt wirklich bei den Menschen an. Ja, und sie sagen, das geht so nicht. Ja.
Würden Sie kann sich nicht empfehlen, dass er sich zurückzieht?
Komplett ich würde es empfehlen, ja, in Wirklichkeit, dass er sich zurückzieht. Ich habe es ja schon, glaube ich, jetzt zweimal gesagt, die ÖVP gewinnt mit Kurz nichts mehr. Man müsste sich jetzt zusammentun und sich eine gewisse Strategie überlegen, aber da sind ja viele aus anderen Organisationen oder aus der jungen ÖVP ja etwas worden. Das ist ja alles legitim. Das heißt, es geht ja nicht nur um Kurz. Da sind ja viele in den Ministerien, in der Bundespartei. Das heißt, da reden wir ja von 200 Mitarbeitern. Jetzt sind die nicht alle 200 korrupt, um Gottes Willen. Ja, aber da gibt es natürlich Loyalitäten. Die haben an Sebastian Kurz geglaubt. Das war der Bundesobmann der jungen ÖVP. Früher war das der ÖVP mehr oder minder wurscht, was die junge ÖVP gemacht hat. Dann sind es doch viele etwas in jungen Jahren geworden. Manche haben etwas daraus gemacht, halt andere nicht. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr Probleme, die ÖVP wahrscheinlich noch gar nicht am Radar hat. Und eines noch, dieses legendäre ZIP-2-Interview von Sebastian Kurz beim Herrn Thür um 22 Uhr, das habe ich von vielen Leuten einfach gehört, die gesagt haben, das geht nicht, der putzt sich so ab, als ob er seine engsten Mitarbeiter so quasi nicht kannte. Den kannte nicht gut und den kannte nicht gut und den Pressesprecher kannte in Wirklichkeit auch nicht. Also du jetzt extra ein wenig überspitzen. Und das geht bei den Leuten ein, ich sage, das geht nicht.
Wenn ich Sie vorher richtig verstanden habe, würden Sie jetzt zum Beispiel dem jetzt amtierenden Kanzler und erst Kurzzeit-ÖVP-Mitglied Schallenberg jetzt nicht zutrauen, dass er die ÖVP in die nächste Wahl führt? Oder
habe ich das nicht? Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, er muss Tritt finden, ja. Er muss sich positionieren, er muss sich meines Erachtens auch ein wenig abnabeln. Wie gesagt, die erste Woche war nicht gut. Ja. Das wurde ausführlich in den Medien diskutiert. Ja. Wenn er das schafft und wenn er ins Arbeiten kommt mit seinem Koalitionspartner und dann, wir haben ein Riesenthema, die Mieten werden teuer, die komplette Teuerung, ja. Lieferketten und. Da gibt es ja viele Probleme. Wenn man da versucht, gewisse Antworten zu geben, dann hat man schon auch eine Chance. Wenn man nur sagt, so quasi, ich kann mit Sebastian Kurz und wenn er kommt, gehe wieder, dann wird es nicht funktionieren. Ja, dann wird es einen Wechsel an der Spitze geben.
Aber um eine Strategie zu haben und gewisse Entwicklungen zu antizipieren, wen würden Sie denn jetzt, weil Sie beobachten die politische Lage ja sehr konkret, noch sehen, der da möglicherweise mehr in der ÖVP in die erste Reihe nach vorkommt? Wird dem Herrn Nehammer möglicherweise eine größere Rolle zuteil oder der Frau Edtstadler, wie hinlänglich oder oft B und G schrieben?
Ich glaube,
die müssen sich gesetzt den Fall, Sebastian Kurz sollte tatsächlich die politische Ebene verlassen. Wen sehen Sie da? Oder kennen wir viele noch nicht?
Ich glaube, wir kennen Sie schon, haben Sie vielleicht nicht am Radar. Ja, entweder ist es wirklich Schallenberg, das muss man sich überlegen, das muss ich bis Weihnachten herauskristallisieren, sonst habe ich auch dort eine Baustelle. Ich sehe jetzt nicht die amtierenden Ministerinnen und Minister, weil sie zu nahe an Kurz sind, aber ich denke zum Beispiel auch durchaus an Landesräte in Niederösterreich, den einen oder den anderen, der das durchaus machen könnte, der eher mehr zur ÖVP, zur schwarzen ÖVP zum Beispiel gehört, aber entscheiden, während sie jetzt wieder, Bärenkopf genau zum Beispiel ist ein Thema, ja, würde ich so sehen, Eichtinger könnte man als These noch nehmen, ja, und so weiter. Also auch hier gibt's Leute, und das werden aber mehr dann die Landeshauptleute entscheiden, warum das Hemd und die Bluse ist mir näher, ja, wie wir alle wissen, als der Rock, ja, und die wählen 2023 Niederösterreich, Salzburg, gut, die Kärntner, ja, die Tiroler. Also da hat natürlich Platter, da hat natürlich Haslauer, speziell Mikl-Leitner Interesse. Die wollen auch Ruhe haben, die brauchen da keine Querschüsse, weil sie wiedergewählt werden wollen und da nicht runtergezogen werden von einer schwächlingen Bundes-ÖVP, zum Beispiel die Niederösterreicher im Speckgürtel zum Beispiel, haben kein Interesse daran.
Vielleicht nur noch ganz kurz, weil uns die Zeit davonläuft, eine allerletzte Frage. Ein bisschen spekulieren, in die Kristallkugel schauen, was wäre denn Ihr Tipp, wann wir wählen?
Ich glaube, also viele rechnen mit nächsten Jahr, hängt ganz stark an den Chats ab, wenn wirklich noch gravierende Geschichten, vor allem die moralisch letztklassig sind, kommen, dann würde ich sagen, zumindest im ersten Halbjahr. Eher gehe ich davon aus, dass das noch länger dauert, das heißt, dass wir nicht wählen. Und die entscheidende Frage ist, wann reißt den Landeshauptleuten der Geduldsfaden, nämlich wenn es um ihre eigenen Wahlen geht, dass sie sagen, wir müssen hier klar Schiff machen.
Gut, wir sehen eine klare Prognose.
Ist schwierig. Ich wollte nicht herumeiern, aber es ist natürlich jetzt sehr viel
vielen
im Fluss.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Christoph Hasenmeier.
Danke für die Fragen.
Vielen Dank, Johanna Hager, Clemens Neuhold. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Jetzt die Analyse.
Willkommen zurück bei Club 3 bei der Analyserunde. Ja, ich habe es schon vor der Werbeunterbrechung gesagt, wir haben viel gehört über Meinungsforscher. Aber die Medien, die haben wir jetzt gar nicht angesprochen und die sind jetzt auch nicht ganz so gut weggekommen in der letzten Zeit, oder?
Das stimmt, aber ich glaube, sowohl bei den Meinungsforschern als auch bei den Medien muss man irgendwie halt die Kirche im Dorf lassen, so wie es Christoph Haselmeier auch gesagt hat. Es sind jetzt nicht alle Meinungsforscher böse und natürlich gibt es seriöse Institute. Hier hatten wir eine Meinungsforscherin, die sich halt jetzt, die unter diesen Vorwürfen steht, Meinungsumfragen frisiert zu haben, gefaked zu haben und dafür Steuergeld kassiert zu haben und dass das beauftragte Umfragen waren. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Und die hat das aber eben nur für ein Medium gemacht und ja weder für uns, unser aller Medien und auch nicht für andere, sondern einfach nur für ein Medium. Und ich glaube, dort sollte man die Sache dann auch lassen.
Aber man hat trotzdem so das Gefühl, bei den Menschen da draußen kommt an, alle Politiker sind korrupt, alle Medien drucken solche Umfragen ab, alle Meinungsforscher türken Umfragen. Wie kann man das vielleicht auch als Medienhaus dann ein bisschen aufgreifen und auch wieder gerade rücken, dieses Bild?
Ja, durch ultimative Transparenz. Also wir haben dann relativ schnell unseren Meinungsforscher Peter Hay gebeten, ganz klar darzulegen, wie es Umfragen entstehen für Profil, vor allem die Sonntagsfrage, die ist ja sehr entscheidend, also die harte Währung sozusagen. Und er hat es gemacht, er hat das erklärt und er hat auch gesagt, es werden auch die Rohdaten, das klingt jetzt sehr technisch, aber da kann man wirklich jede Zahl alles nachschauen. Das wird dann auch bei Bedarf dann auch veröffentlicht. Und es gibt eben klare Kriterien, auf die man sich einigt. Und das haben wir auch ein bisschen diskutiert, ob es nicht doch irgendwo möglich ist, dass man, so wie nach den Weinskandalen in den 80ern, sagt, ein reinigender Prozess und man gibt sich gewisse Grundkriterien, denen man allen folgt, bei allen Wettbewerb, der natürlich wichtig ist. Aber ich finde auch, dass wir als Medien auch appellieren müssen, dass jetzt Meinungsumfragen sind gut und wichtig, aber es ist schon generell die Analyse und das, was jemand langfristig und nachhaltig bewirkt als Politiker, sollte da schon drüber stehen. Also man sollte sich dann auch nicht zu sehr blenden lassen.
Ich fand es ja bemerkenswert, dass der Herr Haselmeier auch nicht gesagt hat, der hat ja nicht das Aviso gegeben, sie werden sich jetzt irgendwann auf gemeinsame Kriterien einigen, sondern es wird genauso munter weitergehen auf mehrfache Nachfrage. Was wir, glaube ich, vergessen haben zu fragen, ist, ob nicht die ganze Branche doch nachhaltig in Misskredit geraten ist. Also jetzt macht man immer mit einem Augenzwinkern, ja, wir haben eine Umfrage, aber unsere ist, also wir müssen uns jetzt alle doppelt und dreifach auf die Fahnen heften und es transparent machen. Vielleicht hätten wir das auch schon viel früher machen sollen. Ich erinnere mich jetzt beim Reden daran, wir hatten, das ist jetzt was anderes, aber es hat, glaube ich, genauso wenig Wirkung gehabt, der Klaas Relotius im Spiegel. Also da waren ganze Reportagen, preisgekrönte Reportagen gefaked. Plötzlich hat sich jedes Medienhaus, auch die unsrigen, gesagt, wir werden da Rechercheteams und damit die Recherche noch einmal geprüft werden wird. Ich glaube, behaupten zu können, das hat sich alles irgendwie ins Nichts verabschiedet. Also vielleicht das Learning, glaube ich, muss bei jedem sein, sowohl bei den Meinungsforschern als auch bei uns. Ja. Es gibt, weil es auch Medienhäuser gibt, die einfach generell darauf verzichten, Umfragen ins Feld zu schicken und darüber zu berichten, weil man einfach sagt, okay, ich lasse die Politiker sprechen und ich lasse meine ausgewählten Analysten zu Wort kommen und pfeife drauf, ob 800 Leute mit einer Schwankungsbreite von 3% das oder das sagen.
Jetzt hat Christoph Haselmeier im Gespräch ganz klar gesagt, das war ein Umfrageinstitut und wir alle, wir sind so nicht. Gilt das auch für die Medien? Ist das genau ein Medienhaus und passiert das sonst nirgends oder kann das sonst nirgendwo passieren?
Wie schon gesagt, natürlich, es ist ein Medienhaus. Alle Umfragen, die Frau Beinschab gemacht hat, sind in Österreich erschienen oder auf dem Fernsehkanal dieser Zeitung und sonst nirgends. Ich glaube, niemand von uns hat jemals eine Umfrage der Frau Beinschab irgendwo veröffentlicht oder gedruckt. Und so wie du schon gesagt hast, natürlich, es geht um Transparenz. Man muss auch ganz klar sagen, wie groß ist das Sample, wie groß ist die Schwankungsbreite, wann war der Befragungszeitraum, wie wurde befragt, ob telefonisch oder online, also alle die Dinge, die wir hier jetzt drinnen besprochen haben. Eins würde ich nur noch ganz gerne sagen zum Klaas Relotius. Natürlich, aber ich glaube auch mit den Kriterien, aber ich glaube, für uns wäre es zum Beispiel sehr, sehr schwierig als Innenpolitikjournalisten solche Geschichten wie Klaas Relotius zu machen, weil wenn wir in der heimischen Innenpolitik irgendwo eine Geschichte erfinden...
Das wollte ich damit nicht sagen, sondern es gibt einen Anlassfall und anhand dessen wurde dann immer gesagt, okay, jetzt muss sich jeder irgendwie neue regeln und wir müssen transparent sein. Das habe ich damit sagen wollen. Ich würde hoffen, dass der Klaas Relotius ein einmaliger Fall war.
Aber tut das auch vielleicht ein bisschen in der Journalistenseele dann weh zu lesen? Es gibt da Branchenkollegen, die arbeiten so und beschmutzen dann tatsächlich auch den Namen von ganz vielen, weil übrig bleibt, sind alle so.
Das tut extrem weh in einer Phase, wo ja, ich weiß nicht, wie das aktuell sich darstellt, aber 30-40% der Leute gar kein Vertrauen mehr in klassische Medien haben. Wir haben auch eine im aktuellen Profil eine Umfrage der Jungen, da sind fast 60%, die sagen, sie vertrauen mehr Social Media und so weiter. Das ist in Zeiten von Fake News natürlich ein Wahnsinn. Und das wird man erst sehen, was das jetzt anrichtet, aber es ist würde ich schon einmal sagen, ein super GAU, weil die Zeitung heißt Österreich. Das klingt irgendwie nach allem, ne? Nach dem Land. Also das ist auch sehr geschickt gewählt. Das ist irgendwie auch ein Treppenwitz der Geschichte, dass der Kanzler jetzt über Österreich stolpert. Aber ich wollte eins dazu sagen. Es war schon aber auch ein bisschen, ich meine, tut mir immer schwer, bei ein anderes Medien zu sagen, aber es gibt klare Verdachtsmomente und was schon immer eine, glaube ich, auch ein bisschen eine Einladung war von Wolfgang Fender, wenn man bei jedem einzelnen Prozentpunkt, wo sich was bewegt, die ÖVP 20 und dann ist sie auf einmal 21, dann die ÖVP oder kurz zieht davon, das geht nicht, das kann man nicht machen, weil wir haben gehört, eine Schwankungsbreite von 3,5%. Also das ist nicht zulässig und wird aber gemacht. Und das ist natürlich verlockend dann für Politiker, das auch auszunutzen und zu sagen, ah, da wäre ich raufgeschrieben, das geht sehr schnell, aber da wäre ich runtergeschrieben. Und wenn die Vorwürfe stimmen, ist das wirklich auch dann das eine oder andere Prozentpunktal ein bisschen getürkt worden, ja.
Ist jetzt diese Zeit, in der wir sind, sowas wie eine generelle Aufbruchszeit, also dass sich alle Menschen dann nur noch auf in Richtung TikTok oder Instagram oder sonst wohin bewegen und ihre Nachrichten nur noch dort konsumieren, dass die Politik sich vielleicht komplett selbst reinigt, dass die Meinungsforscher vielleicht neue Wege finden, Umfragen zu gestalten? Wird da jetzt alles anders nach diesem Skandal?
Ich glaube nicht, dass alles anders wird, aber es wäre ein schönes, wie sagt man das, ein Zeitfenster, gewisse Dinge zu nutzen. Ne? Also dieses Momentum dafür zu nutzen, irgendwie redlichen, gescheiten Qualitätsjournalismus zu machen, redliche, qualitative Umfragen zu machen. Weil TikTok, war jetzt auch jüngster Kollege Armin Wolf in der Ziehung, weil der ORF ja auch TikTok macht. Ja, man muss, wir sind im 21. Jahrhundert, es kauft kaum mehr einer eine Tageszeitung, außer als Abonnent. Ja, wir müssen alle schauen, dass wir diese klassische Mediennutzung auch bei den jungen Menschen irgendwie voranbringen. Trotzdem machen wir alle alles. Wir stehen ja hier als Printmedienvertreter und machen Fernsehen und machen Podcasts. Also, aber das Ganze eben mit der qualitativen Güte irgendwie versehen. Ich glaube, das ist es. Und ich glaube, es wäre auch, und deswegen habe ich vorher noch die Frage beim Korruptionsausschuss gestellt, eine Frage in der Politik, es wird eine Schlammschlacht geben, aber vielleicht gibt es ja den ein oder anderen oder die ein oder andere Partei, die sich da hervortut, um tatsächlich zu sagen, ich meine das ernst und mir geht's da in der Sache um was. Weil ich wollte, auch wenn es rückblickend jetzt komisch ausschaut, aber ich glaube auch, dass in der ÖVP, also in jeder Partei, es Menschen gibt, die tatsächlich was machen wollen. Weil sonst, glaube ich, könnte man die Republik zudrehen.
Ihr habt auch über den U-Ausschuss gesprochen. Da war dann eigentlich das so das einhellige Statement, ja, es könnte eigentlich jetzt tatsächlich zu einem Selbstreinigungsprozess in der Politik kommen. Nach dem Ibiza-U-Ausschuss gefühlt ist jetzt nicht so viel geblieben. Warum soll das jetzt anders sein?
Also an Selbstreinigungsprozess ist wenig geblieben, sonst glaube ich, ist vom Ibiza-U-Ausschuss extrem viel geblieben und zwar wahrscheinlich so viel. Also es gab so viele Konsequenzen wahrscheinlich wie noch nach keinem anderen U-Ausschuss. Immerhin haben wir keinen Bundeskanzler mehr, wir haben eine ganze Riege an auch Regierungsmitgliedern oder Finanzminister, der beschuldigt ist. Wir haben Kabinettsmitarbeiter der ÖVP, die beschuldigt sind. Wir haben etliche ehemalige ÖVP-Minister, die Beschuldigte sind. Es gab viele Rücktritte. Also da ist schon extrem viel passiert. Ob das jetzt zu einem Selbstreinigungsprozess oder wirklich einem Nachdenkprozess geführt hat, ist eine andere Frage. Das würde ich jetzt schon auch einmal in Abrede stellen. Wird man warten müssen, was der neue U-Ausschuss jetzt noch bringt. Wir gehen alle davon aus, dass noch neue Chats auftauchen, dass noch mehr, vielleicht nicht strafrechtlich ist, aber doch zumindest das, was das viel zitierte Sittenbild der Politik betrifft, hier ans Tageslicht kommt. Schauen wir mal.
Jetzt hat ja besagte Meinungsforscherin ausgepackt oder soll ein Geständnis abgelegt haben, nicht nur darüber, was sie alles gemacht hat, sondern auch, was die anderen gemacht haben. Was kommt dann noch? Kommt da in den nächsten Monaten jetzt die nächste Bombe? Können wir uns schon auf die nächste Sondersendung dann einstellen?
Gute Frage. Wir haben vorhin schon diskutiert, sind jetzt alle nicht so die Strafrechtsexperten, wir kennen uns aber prinzipiell wissen wir ja, du musst schon mehr anbieten, als einfach nur zu sagen, ja, ich gebe euch noch mein Handy freiwillig oder noch einen extra USB-Stick. Also wenn man eine Grundsage ist, sollte man schon noch zusätzlich etwas liefern, wo neue Ermittlungen vielleicht in Gang kommen. Das heißt, was einmal fix ist, ist die Unruhe, die weitergehen wird. Also in einer Zeit, wo wir jetzt gerade erst der ein oder andere vielleicht sich auf Sky die Ibiza-Affäre anschaut, die Serie, wo quasi jetzt einmal erst einmal filmisch aufgearbeitet wird, womit die Republik Österreich die Welt so beschäftigt seit 2 Jahren. Und jetzt sind wir schon mittendrin in der nächsten Affäre. Es gibt auch angeblich schon die ersten Regisseure, die sich da was überlegen und Drehbücher schreiben. Weil für mich jetzt der Fall des Sebastian Kurz noch viel fundamentaler als Ibiza ist. Weil von der FPÖ, man kennt immer die Haider-Episode noch, die Partei hat sich gespalten, dann gab es Jörg Haider, dann gab es alle Verwerfungen. Da war man das irgendwie gewohnt, dass die in regelmäßigen Abschnitten einfach aufstellt. Aber bei der ÖVP, da war ein junges Talent, vielleicht das größte Talent seit Kreisky, dann die Partei auf 35% und so eine klare Stabilität sorgt, auch fürs Land, auch in der Wahrnehmung, in der Welt, dann einfach so runterrumst. Also das ist enorm. Und wenn man sich vorstellt, dass das jetzt Monate, vielleicht Jahre so weitergeht, dann bin ich eigentlich bei Haselmeier, der auch gesagt hat, auf die Frage, soll sich kurz komplett zurückziehen, muss man eigentlich sagen, als Staatsräson, ja.
Aber es ist ja auch ein bisschen traurig, das war ja auch in der Diskussion, ist das angesprochen worden, die FPÖ als Stabilisationsfaktor in der österreichischen Politik, das ist etwas absurd, oder?
Ja, aber es zeigt aber, glaube ich, auch, wie unfassbar schnelllebig und dass diese ganzen, halten Sie es für ausgeschlossen, dass Fragen einfach keine validen Antworten nach sich ziehen können. Also wenn nicht spätestens seit Ibiza es uns gezeigt hat, nein, ja, da hätten wir, oder Corona, hätten wir gedacht, wir laufen alle mit Masken rum und müssen und reden von Impfpflicht, nein. Und was die Politik betrifft, detto, dass der Herr Kickl hat auch ein sehr gutes Abstimmungsergebnis erhalten und kocht seine Partei so zentriert ein und bleibt bei diesem mitbestimmen bei diesem Thema, wie der Herr Haselmeier angeführt hat, 30% haben bei Corona große Fragezeichen, haben eine Impfskepsis. Wenn der weiter so bleibt und nicht von irgendwelchen, glaube ich, verschwörungstheoretisch querdenkerischen Medikamenten, die man zudem noch einnehmen könnte, um Prophylaxe oder Bitterstoffe zu nehmen. Also wenn es nicht, glaube ich, wenn es nicht ganz ins Krude abgleitet, hat der Herr Kickl, der seit jüngst irgendwie, nicht, dass er die Brille gewechselt hat vor geraumer Zeit, aber jetzt immer mit Anzug und Krawatte und mit Österreich normal im Hintergrund vor die Presse tritt, gute Chancen, wenn er weiter rhetorisch so drauf ist, wie wir ihn kennengelernt haben, seit Jahr und Tag und mit der Stimme ein bisschen runtergeht, wird er die Wähler für sich gewinnen und einen guten Teil jedenfalls. Ja. Und vielleicht haben wir dann drei ähnlich große Parteien, ich weiß es nicht. Ja.
Das können wir ja schon mit dem auf staatsmännisch tun.
Wobei, was ich beim Kickl ja auch wirklich lustig gefunden habe, war so die Entwicklung in den letzten ein, zwei Wochen. Also diese paar Tage, wo nicht klar war, wird es jetzt einen Misstrauensantrag geben und werden die anderen Parteien, die ÖVP oder Sebastian Kurz, wirklich abwählen und wo so diese ominöse Vierer-Koalition, die dann Allianz oder wie auch immer geheißen hätte, aus allen anderen Parteien, irgendwie zumindest ein wenig realistisch war oder zumindest die SPÖ-Vorsitzende davon geträumt hat. Also ich finde, in dieser Zeit war schon eine deutliche Verwandlung bei Herbert Kickl zu spüren. Er ist total seriös aufgetreten, er hat immer Krawatte getragen, man hat von ihm kein Wort über Corona gehört, gar nichts. Er war sehr, sehr ernsthaft und hat wirklich versucht, hier sehr staatsmännisch aufzutreten. Und kaum war sozusagen die Möglichkeit weg und Sebastian Kurz war weg und die ÖVP ist immer noch da und die FPÖ ist in der Opposition, ist Kickl wieder in seine alte, polternde Corona-Rolle reingefallen und erzählt uns jeden Tag einen neuen medizinischen Unfug.
Aber was ich ja auch immer noch nicht verstehe, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, die ÖVP hat sie jetzt zerfetzt, also die Türkisen zumindest. Die haben -10% verloren, trotzdem die Oppositionsparteien, die grundeln da eigentlich bei ihren regulären Umfragewerten herum. Gerade die SPÖ steht nach wie vor bei 23%, die FPÖ bei 20%. Das ist jetzt auch nicht so super. Also angesichts dieser Krise und was macht denn da die Opposition falsch?
Also wenn man es auf die SPÖ vielleicht konzentriert, fokussiert. Ich möchte grundsätzlich beantworten, ich glaube, in Österreich hast du dann eine klare Mehrheit, wenn du in Migrations- und Integrationsverhandlungen eine klare Meinung hast. Das war der Grund, warum Sebastian Kurz zum Bundeskanzler wurde, sich auch hielt und immer jenseits dieser 30% auch in Umfragen war. Bei ihm hat man gewusst, er steht für etwas. In einer Zeit, wo Österreich sich zum führenden Einwanderungsland in Europa entwickelt, hat er eine klare Kante und macht auch scharfe Ansagen, die jetzt nicht FPÖ sind und die nicht alles geht SPÖ sind. Und das war das Asset. Und man sieht jetzt, dass da ein Grundbedürfnis gibt. Das heißt, das traut man einer Randy Wagner einfach nicht zu. Sie hat bei diesen grundsätzlichen Fragen nicht nur hier kein Profil oder wenig Profil bis gar kein Profil. Deswegen laufen mir die Leute nicht in Scharen jetzt zu. Das ist kein Wechselmechanismus, wo man sagt, wenn es der eine nicht kann, dann gehen wir zum anderen. Es gibt so grundsätzliche Stimmungslagen und Bedürfnisse. Und das Thema Migration, Integration, auch wenn es von Corona überlagert wird, das ist fundamental. Und wer da nicht ein klares Angebot hat und Leadership zeigt, der wird nicht als Opposition auch an die Spitze kommen. Und die grünen Neos sind sowieso weit davon entfernt. Aber da muss man sagen, die halten sich eigentlich recht stabil. Also die nutzen das schon zum Teil.
Aber eigentlich hat ja Randy Wagner nie eine Chance gehabt. Er hat ja immer, eigentlich immer behaftet gehabt, diese Saga, die ist eine gute Ärztin, aber Politikerin, das ist sie nicht. Und das hört man eigentlich, seitdem sie da ist. Warum tut sie sich das nach wie vor an? Warum steht die SPÖ nach wie vor zu ihr?
Ich glaube, das müssen Sie die Parteigänger fragen. Aber ich glaube, es ist so, das, was man dem Herrn Schallenberg jetzt irgendwie unterstellt, er möge sich jetzt emanzipieren vom Herrn Kurz oder seine eigene Rolle finden. Die Frau Randy Wagner hat jetzt relativ lange Zeit gehabt, eine Rolle zu finden. Sie fühlt es genauso aus, wie sich es halt darstellt, so, sie hätte eine unfassbare Expertise im Bereich Corona. Sie hat gestern dem Herrn Thiem via Twitter ausgerichtet, nach dem Herrn Mückstein allerdings erst, sie wäre auch für ein Beratungsgespräch bereit. Die Punze, die sie jetzt hat, apropos vierer Gespräche, ist, sie hat ein Sakrileg begangen und hat mit dem Herrn Kickl gesprochen. Das wären ja das gereicht zu so Kommentaren und ganzseitigen Analysen. Ob sie sich damit einen Gefallen getan hat oder ob sie vielleicht genau aus diesem Momentum heraus sagt, wisst ihr was, ich habe mit dem Herrn Kickl gesprochen, weil ja, wenn wir Neuwahlen haben sollten, muss ich mir diese Option freihalten, weil ich möglicherweise, also ich glaube, dass die Frau einfach an der Spitze bleiben will, weil sonst machst du das nicht. Die wird allenthalben nicht nur von Medien, sondern insbesondere vom Burgenland angeschossen ohne Ende. Die hat einen Brotberuf erlernt, im Gegensatz zu vielen anderen, die in der Politik sind. Das muss man nicht.
Warum macht man das dann?
Ich glaube, es ist eh so, wie du gesagt hast. Also ich glaube, einerseits ist es, nennen wir es mal Verantwortungsbewusstsein, so nach dem Motto, ich habe den Job in der Krise übernommen, wie Christian Kern das doch überraschend und plötzlich irgendwie hingeworfen hat. Und das andere ist sicher auch, ich glaube, es ist eine gewisse Trotzhaltung, so nach dem Motto, da gibt's ganz böse und man hört das ja immer wieder aus der SPÖ, das ist so dieses Mann-Frau-Schema. Sozusagen, das wird im Umfeld von Pamela Randy Wagner sehr oft erzählt, das sind die bösen Männer aus dem Burgenland, aus der Steiermark, sonst wo, die alle gegen die gute Frau an der Parteispitze agieren. Um ehrlich zu sein, ich glaube, so einfach ist es in dem Fall nicht, aber das ist halt ein bisschen auch die Argumentationslinie der SPÖ-Zentrale. Und zu dem, was du gesagt hast, was ich ja so lustig finde und was ja schon allein dieses ganze Dilemma der SPÖ beschreibt, ist, dass ausgerechnet ja der Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland jetzt Randy Wagner vorwirft, dass sie mit der FPÖ und mit Herbert Kickl gesprochen hat. Also gerade der ja mit der FPÖ koaliert hat, zimmert daraus jetzt den parteiinternen Skandal. Also ich finde, das sagt ja eh schon alles über die Partei aus.
Wobei man dazu sagen muss, dass nicht nur Hans-Peter Doskozil, sondern in Hintergrundgesprächen natürlich immer off the records ganz, ganz viele sagen, sie kann es nicht, sie wird nicht die nächste Spitzenkandidatin. Und es rächt sich natürlich jetzt sträflich für die SPÖ, dass sie sich so lange Zeit lassen. Dass sie sagen, Hauptsache Wien ist in roter Hand, der Ludwig macht alles richtig, mehr brauchen wir eigentlich eh nicht. Das ist unsere Passion, das rote Wien. Und wer da unter dem Bürgermeister SPÖ-Chef ist, das machen wir dann kurz vor der Wahl der Zauberwahn, wen aus den Hut, so wie damals den Franitzky. Und der macht das schon für uns und wenn nicht, ist auch ein bisschen egal. Das rächt sich, weil wenn sie wen aufgebaut hätten und gesagt hätten, okay, sie hat als einzige aufgezeigt damals, aber wenn es nicht ist, dann ist uns die Partei so wichtig, dass wir es doch in stabiler Händigen, dann hätten die jetzt eigentlich auf Neuwahlen dringen können, vielleicht mit irgendeinem Kniff oder wo auch immer. Und dann, ja, dann wären sie jetzt Bundeskanzlerin, Bundeskanzler.
Wir brauchen jetzt noch ein letztes Abschlussstatement auf Band. Und das gilt dann auch. Wann gibt es Neuwahlen?
Im Frühjahr 2022.
Christoph Haselmeier glaubt ja nicht an Frühjahr 2021. Ihr glaubt alle an 2021?
Ich bin auch bei nächstem Jahr und würde sogar auch eher tippen. Eher früher als später im kommenden Jahr.
Und dann auch mit Sebastian Kurz oder gibt es da dann den anderen an der Spitze? Wer wird's an der Spitze?
Ich glaube an die aktuelle Profilumfrage, auch 2022 wird wieder gewählt. Und ohne Sebastian Kurz.
Aber früher oder eher gegen... Früher. Ende hin. Und mit Alexander früher, Schallenberg? Früher. Oder?
Mit Schallenberg, ja.
Und weil wir auch schon über eine mögliche ÖVP-Serie gesprochen haben, wer soll da Sebastian Kurz spielen?
Sebastian Kurz? Ja, da gibt es ja einen Jungen, der das recht gut macht, oder?
Den Satiriker, den YouTube-Satiriker.
Ja, der muss halt ernst werden. Ne?
Ja, also wir haben da schon ein paar Vorschläge zumindest, was das Schauspielen anbelangt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch an Sie zu Hause, dass Sie wieder bei Club 3 mit dabei waren. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund und einen schönen Abend.
Danke.
Das war der Club 3 vom Sonntag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Produziert von Elias Nagmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts, Spotify oder auch bei Google Podcasts. Hinterlasst uns gern eine Bewertung. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und seid auch morgen Abend wieder dabei beim Kurier Daily Podcast.